Willkommen zu einer neuen und weiteren Podcast-Episode voller royalem Unfug aus St. Gilles. Ihr hört die neue Ausgabe von Tribüne Est, dem Podcast für die Freunde des belgischen Fußballs und die Fans von Royal Union St. Gilloise. Seit dem besonderen Sieg bei Galatasaray hat sich bei Union viel bewegt, sportlich wie emotional. Wir sprechen über das leidenschaftliche 2:3 gegen Marseille, über den Weg in das Pokalviertelfinale und einige Liga-Unentschieden sowie einen ungewöhnlichen Moment nach dem Spiel bei Cercle Brugge. Ich freue mich, mit Justus vom Fanclub Biunion die Leistung, die Stimmung, den Zusammenhalt analysieren zu können. Wir reden über den Spieler, das Spiel und den Moment des Jahres. Es wird eine Episode über Stolz, Kritik und die Frage, was Union gerade ausmacht. Herzlich willkommen, Justus. Ich freue mich sehr, dich wieder zu hören.
Hallo Danny, schön, wieder dabei sein zu können.
In der letzten Episode haben wir groß über das Thema DAZN und den belgischen Fußball gesprochen. Es ging um die Kündigung eines Vertrages, um die Übertragung von Liga und Pokal. Um da vielleicht gleich zum Anfang in Anschluss zu gewinnen, wie ist denn die Lage aktuell? Ich habe nichts Neues gehört. Es ist weiter unsicher und man kommt jetzt in die Situation, wo eben dieser Rechtsstreit mit Rechtsanwälten ausgetragen wird. Aber es gibt kein Ergebnis für die Fans des belgischen Fußballs, oder?
Ja, das entspricht auch meinem Wissensstand. Der Stand war ja, dass die, um das einmal wieder hervorzuholen, dass DAZN gesagt hat, wir zahlen nichts, dass die Liga gesagt hat, hier, ihr habt einen Vertrag, der läuft und es gibt in dem Vertrag auch eine Arbitrage bei einem Gerichtshof, die wir dann anfangen würden. Die wurde auch angefangen. DAZN hat dann gesagt, ja, auch wenn wir nichts zahlen würden, können wir ja weiter übertragen, das ist ja cool für die Fans. Und die Liga hat da so gesagt, so getan, als würde das nicht gesagt werden, sondern gesagt, hier, ihr habt den Vertrag, den müsst ihr erfüllen. Das heißt, ihr müsst auch übertragen weiterhin und das Geld klagen wir uns ein. Und so gehen halt beide Seiten in diese Arbitrage, in diese Rechtsschlichtung und wollen, ja, versuchen halt, dass ihre jeweilige Position so auch durchkommt, auch mit ihrem Verhalten nicht geschädigt wird. Die Liga ignoriert quasi das, was DAZN da sagt und DAZN versucht halt, mit dieser Dreistigkeit so durchzukommen und sagt, der Vertrag ist nichtig, aber wir sind so nett und übertragen weiterhin bis zum Ende der Saison. Kriegen dafür natürlich auch Abo-Geld von allen, also ist natürlich von dem wieder, also wenn das für DAZN klappen sollte, wäre das natürlich genial und dann müssten sich die Liga, wie gesagt, fragen, was haben wir da unterschrieben eigentlich damals? Meinem laienhaften Rechtsverständnis entspricht das natürlich nicht, dass DAZN damit durchkommen sollte, aber das werden wir alles sehen und ist halt auch spannend, denke ich mal, über den belgischen Fußball hinaus, wie halt mit diesem Ungleichgewicht umgegangen werden kann, dass man jetzt halt nicht mit irgendwelchen nationalen TV-Sendern zu tun hat, sondern mit relativ dreisten Firmen, die halt ja weltweit Rechte einkaufen und versenden wollen und die halt insgesamt die Aufmerksamkeit für den Fußball haben wollen. Und dann sind natürlich Champions League, EMs, WMs viel wichtiger als der belgische Fußball.
Wir haben in der letzten Episode die unsichtbare Liga da ausführlich drüber gesprochen. Es kann natürlich auch sein, dass auch bei Erscheinen der Episode, dass da was Neues kommt. Wir würden es dann in der nächsten Episode besprechen. Im Moment ist die Situation so, dass man, dass die Rechtsanwälte mit dem Thema beschäftigt sind. Was uns ebenfalls außerhalb des Sportes immer wieder bewegt, ist das Stadionprojekt. Ist ja den Hörern und Hörern bekannt, ein wunderbares Stadion. Natürlich möchte das jeder erhalten, aber will man den Verein weiterentwickeln, braucht man ein neues Stadion, wo gerade was die Gäste angeht, die Anfahrt möglich ist und was Sicherheit angeht, pipapo. Die neue Stadionprojekt gibt es, es gibt ein Konzept dazu, aber es gab eben jetzt auch ein entsprechendes Verfahren und es gab jetzt eine Bürgerinnenanhörung, wo dafür geworben wurde oder wo der Verein dafür geworben hat. Wenn ich die Artikel richtig gelesen habe, war die Stimmung bei den Anwohnern wenig unionfreundlich. Stimmt das so oder ist das falsch?
Das ist so richtig. Es gibt da zwei Gruppen an Anwohnerinnen. Einmal die Leute, die wirklich in der Nähe von diesem Projekt sind. Und dann nochmal Leute, die aus dem Stadtteil in der Nähe kommen, der nennt sich Ökel. So, die Leute aus der Nähe des Projekts waren die ganze Zeit schon dagegen. Wenn ich das richtig überblicke, haben da sehr viele lokale Bürgerinitiativen mit sehr viel Angstmacherei gegen das Projekt geworben, dafür geworben, dass sich die Bürgerinnen dagegen aussprechen. Es wird viel mit Umweltschutz argumentiert, wobei es halt eigentlich um eine Brachfläche geht, die halt ein Überflutungsgebiet ist, aber diese Überflutungsauffangsfunktion könnte halt auch anderweitig ausgeglichen werden, was die Bäumenanzahl zum Beispiel angeht, wird dieselbe Anzahl erhalten. Es ist natürlich für Tiere, die jetzt auf dem Terrain sind, ich glaube, da geht es um zwei. Zum einen Fledermäuse, da muss man natürlich gucken, dass man das nicht so macht, dass die da nicht wieder hinkommen. Zum anderen Ratten, das finde ich jetzt nicht ganz so wichtig, dass auf die super viel Rücksicht genommen wird auf dem Gebiet. Das ist das eine. Das andere sind halt diese Anwohner aus Ückel, die halt bei allem, wo es um irgendwie ein bisschen Urbanität geht in Brüssel, Angst haben. Also deswegen gibt es auch zum Beispiel nach in Richtung Südosten keine U-Bahn, obwohl das eigentlich von der Bevölkerungssicht sinnvoll wäre, weil die das einfach nicht wollen und die halt sich benehmen, als würden sie auf dem Dorf wohnen, nicht in der Stadt. Und die haben halt Angst, dass alle Leute mit dem Auto zum Stadion kommen werden und dann halt auch nicht nur Forêt, der Stadtteil, wo das Stadion gebaut wird, vollgeparkt wird, sondern halt auch Ückel. Und ja, das ist halt in beiden Fällen dieses klassische Not in my backyard, Leute, die halt möglichst wenig Veränderungen haben wollen. Dazu kommt dann jetzt noch da haben wir auch schon drüber gesprochen, diese Klage von dieser NGO, die sagt, es darf gar nichts mehr mit Beton großgebaut werden in Brüssel ab einer gewissen Baustellen oder Gebäudegröße oder Fläche, die versiegelt wird, größer. Wir haben jetzt aber, wir haben ja jetzt auch ewig lang keine brüsselische, also Landesregierung gehabt und die scheint sich jetzt zu formieren und da haben die Leute in dieser Formation gesagt, dass sie das neue Stadion, weil es sowohl der Stadt als auch den Gemeinden nicht viel kosten wird, weiterhin unterstützen möchten. Das ist so ein bisschen der politische Hintergrund, wir müssen da einfach abwarten. Diese Veranstaltung vor der Woche vor Weihnachten, da waren halt viele Leute aus dieser Bürgerinitiative und aber auch ein paar Fans, die halt zufällig auch dann da wohnen. Es ist ja ein sehr lokaler Verein letztendlich. Und das Feedback von den Fans war halt auch, dass mit diesen Leuten eigentlich nicht zu reden ist und sie halt überhöhen, was für eine Qualität in dem Gelände zurzeit ist. Und zum anderen Sachen wie Parkplatznot und so halt davon ausgehen, dass sich unsere Fanbase total verändert mit dem neuen Stadion, was natürlich langsam passieren kann, wo aber diese brutale sich Änderungen, alle fahren auf einmal mit dem Auto dahin, das halte ich für sehr unrealistisch. So, und da muss man halt ins Gespräch kommen, das Gespräch suchen und diese Bürgerinitiativen und dann halt auch lokale Abteilungen eher linkerer Parteien und halt auch viele Umweltschützerinnen, wo man dazu sagen könnte, dass ich dem eigentlich nahestehe, sowohl dem Umweltschutz als auch diesen Parteien, setzen da halt auf sehr viel Unwahrheiten und Ungenauigkeiten und im Prinzip geht es darum zu verhindern, dass sich in der Stadt überhaupt was ändert und könnte Union nicht einfach in dem Stadion von Anderlecht spielen. Das ist so ein bisschen die Idee, die haben, so hey, das Stadion steht die ganze Zeit leer, es ist voll die Ressourcenverschwendung, warum spielen die beiden Vereine nicht im selben Stadion? Und das sowohl in Brüssel als auch in Deutschland kenne ich wenig Beispiele, wo das gut gelaufen ist, in Belgien als auch in Deutschland. So, und das wollen die Fans nicht. Die Vereine sind halt dann im Gegensatz zu Mailand zum Beispiel auch sehr stark in den Stadtteilen verwurzelt. Und das halte ich für keine gute Idee. So, aber ja.
Ja, da gibt's wenig Beispiele. Also auch in Österreich fällt mir da wenig ein. Ganz im Gegenteil. In Graz hat man eben jetzt die Diskussion um eine Trennung, weil es eben in Linz ganz erfolgreich funktioniert hat. Ist es richtig, dass man den zweiten Weg auch geht und nochmal prüft, inwieweit ein Umbau des aktuellen Stadions möglich wäre? Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das wollen eigentlich in erster Linie also Teile der Gegner sagen, das aktuelle Stadion ginge doch auch. Und das könnte man doch umbauen und ignorieren damit halt diesen Bestandsschutz von der Sicht aus dem Park und der einen Tribüne. Und es gibt dazu meiner Meinung nach Dokumente vom Verein, die das auch aufbauen und auf die wird halt nicht eingegangen. Ich habe das so verstanden, dass der Verein das, also quasi die Dokumente nochmal aufbearbeitet und denen schickt oder zur Verfügung stellt. Man könnte natürlich nochmal überlegen, so hier, was würde das denn alles kosten, wenn man zum Beispiel unter den Park einen Busparkplatz baut und so. Und könnte dann ja mal vielleicht so argumentieren. Und man muss dann aber auch sagen, dass es halt für die Leute, die da wohnen, ja auch nicht gut ist, dass ein Stadion bis eigentlich, wo, als sie das Haus gekauft haben oder so, so 4.000 oder 2.000 oder noch weniger Leute gekommen sind, jetzt auf einmal halt umgebaut wird und dann halt auf 15.000. Das ist eine Verdoppelung der Zuschauerinnenzahlen und ist halt für ein Umfeld um ein Stadion ja auch eine krasse Belastung. Und dann finde ich das halt die Idee, wir gehen wohin, wo Sportplätze sind und wo die Industrie nicht so weit weg ist, wo dann die Autos auch bei der Industrie parken, eigentlich besser als halb Park und halb, da wohnen sofort Menschen. Was sehr schamvoll ist, wo ich eigentlich super Fan von bin, aber ja.
Was nicht funktioniert.
Nicht auf der Größe. Genau, nicht auf der Größe. Okay. Den Zweitligisten kann man das machen. Wir sind halt jetzt gerade kein Zweitligist und hoffentlich absehbar auch nicht.
So ist es. Und das passt, ist ja die perfekte Überleitung zur sportlichen Situation. Und da lassen wir uns gleich zum Anfang über die Champions League reden. Denn ja, dort war das Spiel gegen Marseille, so habe ich das zumindest empfunden, eine starke Leistung. Man war in einer ähnlichen Tabellensituation in der Champions League und deswegen war das auch ein wichtiges Spiel im Sinne von, wie geht's weiter? Und dass dann am Ende das verloren wurde, ja, da hatte man schon das Gefühl, dass man so ein bisschen geknickt ist, weil eben mehr möglich gewesen wäre. War das trotz der Niederlage ein gutes Champions League-Spiel aus deiner Sicht?
Das war ein für einen Debutanten, der irgendwie ein Drittel von dem Budget hat wie der Gegner, war das ein sehr gutes Champions League-Spiel. So, also das Spiel an sich, nicht das Ergebnis, sage ich mal. Aber wenn man sich die Leistung mal von dem Ergebnis ab und welche Tore reingehen und welche nicht und welche aberkannt werden, das spielt ja auch nochmal eine Rolle, anguckt, war das, denke ich, eine sehr, ich will nicht sagen reife Leistung, aber eine sehr ansehnliche Leistung, die, auf der man aufbauen kann und die, wo man nicht davon hätte ausgehen können, wenn man sich jetzt nur die anderen beiden Heimspiele anguckt, die ja beide 4-0 verloren gegangen sind gegen Newcastle und Inter. Und das Drumherum und neuer Coach, viele Schlüsselspieler weg, das der, kann man schon sagen, das war irgendwo zwischen solide bis, oder gut bis sehr gut, würde ich sagen. So, also ich finde, das Ergebnis war unglücklich und das ist dann, war ja bei den anderen Spielen, die man verloren hat in der Champions League auch so, dass gerade vor dem Tor so ein bisschen Konzentration und Reife gefehlt haben. Nach hinten war die jetzt ein bisschen besser als bei den anderen beiden Spielen, nach vorne ja auch, weil Tore gefallen sind. Es wäre natürlich viel mehr drin gewesen, aber es ist jetzt auch kein Beinbruch, dass, also es ist sehr schade, weil man weiterkommen hätte können, aber es ist kein Beinbruch in the grand scheme of things, sagen wir es auf Deutsch, also so, wenn man ein bisschen den Blick weitet, ist das schon okay, auf jeden Fall.
Wenn wir nach vorne schauen, dann steht jetzt am 21. Januar das Spiel beim Tabellenzweiten, also der Champions League Tabelle an, dem FC Bayern in München. Was erwartest du? Das wird sportlich außerordentlich schwierig. Warst du schon mal in München im Stadion?
Nein, ich war noch nie in München im Stadion. Das wird meine Premiere. Das habe ich mit meinem deutschen Verein nie geschafft. Ich erwarte eine Fanleistung, die dieses, was erreicht wurde bis jetzt, nochmal unterstreicht. Gerade dadurch, dass die Schickeria ja taktisch sehr viel abgebrannt hat, um jetzt gegen uns eine Strafe auszusitzen, um dann auf keinen Fall eine Strafe zu haben im Viertelfinale. Sollte es ein leichtes sein, in München stimmungstechnisch Union auch nochmal in Deutschland ein weiteres Ausrufezeichen zu verpassen. Was das jetzt spielerisch heißt, ist natürlich eine Tagesform-Sache. Gut, Bayern hat jetzt endlich mal nicht gewonnen gegen Mainz, aber vielleicht war das schon der Schuss vor den Bug, den sie gebraucht haben. Tabellarisch ist ja sehr sinnvoll, also braucht Bayern die Punkte eigentlich, um halt direkt weiterzukommen. Es ist nicht so, dass sie schon durch sind mit allem. Deswegen erwarte ich jetzt nicht, dass die Spieler super unkonzentriert auftauchen. Und wenn die Spieler konzentriert sind, sollte Union keine Chance haben. Das hat man in den anderen Spielen gegen große Vereine gesehen. Aber große Vereine, auch wenn man auf die Europa League guckt, unterschätzen Union gerne mal und das liegt natürlich dann jetzt an der Einstellung von Bayern und sehr viel Glück. Wie heißt es schön, wenn man keine Chance hat, sollte man sie nutzen. Ja, ich gehe da jetzt nicht hin und erwarte einen Sieg und wenn es irgendwie, wenn wir eine Klatsche kriegen, kriegen wir eine Klatsche und dann trotzdem werde ich das Team feiern. Aber das Spiel ist halt auch noch nicht gespielt, also jetzt dahin zu fahren und zu sagen, wir werden auf jeden Fall verlieren, halte ich auch für unwahrscheinlich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil halt auch viele deutsche Union-Anhänger da sein werden. Ein bisschen Glück wird das erste Spiel, dass wir so ein bisschen zusammen gucken können, Danny im Stadion. Und insofern freue ich mich auf das Drumherum schon unbändig. Und wenn das Spiel dann so ein bisschen wieder erwarten, auch in unsere Richtung gehen sollte, wir die Chance aufs Weiterkommen bewahren sollten, wäre das natürlich das Tüpfelchen auf dem I. Aber unabhängig davon erwarte ich eine gute Leistung, also eine ansehnlichere Leistung auf dem Rasen und eine viel bessere Leistung auf den Rängen.
Wie sieht man den Trainer von Bayern München in Belgien?
Ja, Kompanie wird natürlich eng begleitet. Es gab ja noch nicht so viele belgische Trainer, die in der letzten Zeit irgendwie Top-Teams gemanagt haben. Gab zum Beispiel jetzt auch für mich so ein bisschen unerwartet einen Riesenartikel darüber, was kommt davon zu halten ist, dass Kompanie jetzt das erste Mal eine Winterpause hat. Die kennt man ja sowohl in England als auch in Belgien nicht in der Art. So, den kann ich auch raussuchen für die Shownotes. Also da wird schon wöchentlich, wenn nicht öfter, über ihn und wie es ihm bei Bayern ergeht, berichtet. Er wird als Sohn der Stadt gesehen, auf jeden Fall Belgien. Aus einer Brüsseler Sicht ist er ja ganz klar Anderlecht zuzuordnen und nicht uns, obwohl er ja bei einer Zeit bei Anderlecht gespielt hat, wo die Rivalität noch nicht da war, weil wir noch ganz in einer ganz anderen Liga gespielt haben. Insofern sind wir da, glaube ich, sehr sportlich. Anderlecht sah jetzt gegen Union insgesamt nicht sehr gut aus, hat aber das letzte Derby verloren. Wir haben am Anfang der Losung gesagt, hier Anderlecht sieht gegen uns immer schlecht aus, vielleicht haben wir eine Chance gegen Bayern, wenn sie von einem Anderlecht-Spieler trainiert werden. Das ist natürlich sehr viel Wunschdenken und so funktioniert der Fußball auch nicht, aber ihr versteht, was wir meinen. Also über diese Art Humor muss man sich dann ja auch so ein bisschen aufbauen, denke ich. Ja, ich denke, aus dem Grund wird Bayern zurzeit ein bisschen näher verfolgt als sonst auf jeden Fall, weil es halt Sohn der Stadt ist oder ein Sohn des Fußballverbandes und der Fußballwelt aus Belgien, der auch sehr geschätzt wird einfach und der auch sehr likable ist, muss man ja dann vielleicht auch mal so sagen, dass er ein sehr sympathischer Typ ist. Und trotz aller Anlaufschwierigkeiten, die da irgendwo waren, macht er ja einen super Job bei Bayern. Also aus so einer neutralen Sicht gibt's da ja auch wenig zu meckern. Wird sicher spannend sein und wird sicher ein Blickwinkel sein, den auch die belgische Presse viel angehen wird. Aber für uns aus so einer Unionssicht heißt das halt nur, dass noch ein bisschen mehr Scheinwerfer auf dem Spiel sind, als es vielleicht wären. Und dass wir halt nicht die einzige belgische Storyline sind, so die Presse dann da bedient. Aber das ist jetzt auch nichts Schlimmes und das ist auch angemessen und okay.
Mhm. Und wenn wir bei der Champions League sind, das nächste Spiel wäre dann Atlanta, die nach Brüssel kommen, sind aktuell Tabellenfünfter in der Champions League. So grundsätzlich muss man schon sagen, also natürlich ist im Fußball alles möglich, aber es ist schon außerordentlich schwer. Wir sind jetzt auf dem 27. Platz, haben 6 Punkte. Wir müssen also in den 2 Spielen auf jeden Fall irgendwie punkten. Das ist alles sportlich schwer vorstellbar, aber letztendlich ist alles möglich. Aber es ist schon eine Herausforderung, die beiden Gegner.
Ja. Also wenn nicht irgendwas ganz Verrücktes passiert, werden wir ja 10 Punkte insgesamt brauchen. Also müssten 4 Punkte aus diesen beiden Spielen uns holen. Und natürlich umso ärgerlicher, dass das gegen Marseille so knapp nicht geklappt hat. So, und wenn man nach Schlüsselspielen guckt für die Champions League-Saison, werden das zum einen Punkteverlust vielleicht nicht, aber diese Niederlage gegen Marseille sein, die halt auch gerne zu einem Unentschieden hätte kommen können und dann bräuchten wir gegen Atlanta noch einen Sieg und dann wäre gut quasi, was ja auch sehr, sehr schwer sein wird, aber realistischer als 4 Punkte gegen Bayern und Atlanta und halt die beiden hohen Niederlagen, die halt auch, also das hätte sowohl gegen Inter als auch gegen Newcastle kein 4-0 sein müssen, so von dem wie gespielt wurde und das ist dann halt das Lehrgeld und ja, aber na, ich denke, eine Retro-Perspektive werden wir erst machen, wenn das alles durch ist. Ich hatte gerade Gedanken für eine Retro-Perspektive. Aber ja, also das ist schon alles okay so. Und die Vereinsführung war ja so ein bisschen, Alex Musi hat gesagt, hier, wir können auch weiterkommen, trotz des schweren Loses. Es ist ja auch eins der schwersten, sowohl von vornherein schwersten Lose, als auch von dem, wie viele Punkte die Gegner insgesamt geholt haben. So, also man darf jetzt auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Eindhoven sich ja krass gefangen hat, nach der Niederlage gegen uns und dem Unentschieden, glaube ich, gegen Leverkusen. Und dann ist das schon völlig okay so.
Das denke ich auch für eine erste Saison. Also das war auch überhaupt nicht kritisch, völlig richtig. das ist schon eine Leistung oder das ist schon etwas, auf das man mit Freude zurückschaut. Natürlich, wenn man dann die Spiele gesehen hat und dieses 2-3 gegen Marseille, sagt man, Mensch, was wäre möglich gewesen, ne? Das ist dann eben diese Perspektive, aber es ist immer noch die erste Champions League Saison und es ist etwas Wunderbares, dass wir die Möglichkeit haben, in der Champions League zu spielen. Lass uns zu einem weiteren Pokalwettbewerb kommen, nämlich den Landespokal. Dort, wenn man das zusammenfasst, stehen wir im Viertelfinale und können uns darüber freuen. Aber das Spiel sorgte für ein paar Diskussionen dann auch nochmal im Nachgang 2 Wochen später. Der Gegner war, wie spricht man sie richtig aus?
Sylte Waregem.
Waregem, okay. Es gab ein bis zur 72. Minute, also man muss sagen, sind eher aktuell am Tabellenende der Liga-Tabelle zu finden oder im unteren Mittelfeld, nicht direkt am Tabellenende, das wäre nicht ganz so richtig, im unteren Mittelfeld, so dass man schon hoffte, das könnte gut gehen. Es stand aber bis zur 72. Minute 0-1 und dann gelangen Kevin Rodriguez und Promise David die Treffer zum 2-1. So richtig souverän war das nicht, oder?
So richtig souverän war es nicht. Wir sprechen ja gleich auch noch über die Liga. Wir hatten jetzt schon viele Spiele, die zwar gewonnen wurden, aber nicht souverän waren. Aber wir haben ja ein deutschsprachiges Publikum. Ihr kennt alle zum Beispiel den Bayern-Dusel. Meisterschaften werden gewonnen, wenn man auch irgendwie mal schlechte Spiele gewinnt, denke ich. Das gehört dazu. Und das halt, wenn Krisen nicht ausarten in Punkteverluste, sondern in weniger ansehnliche oder glücklich wirkende Siege. Und ich meine, für ein Pokalspiel kann das mal vorkommen. Gesamtbetrachtung immer gleich, glaube ich. Ja, wir spielen am 14. Januar auswärts gegen Dender im Viertelfinale. Dender ist ganz am Tabellenende. Die haben eine katastrophale 2. Saison. Die sind ja letzte Saison aufgestiegen, also zur letzten Saison. Das wird eine schöne Auswärtsfahrt, denke ich. So ist ein bisschen makaber, weil neben dem Stadion ist eine Verbrennungsanlage für Leichen, also Krematorium. Das sieht man manchmal, ich war da noch nicht, ich bin gespannt, wie das wird.
Oh Gott, das ist ziemlich wild.
Ah, Belgien, das ist der belgische Fußball, wenn ihr also aus erlebt ihr Sachen.
Raus. Okay.
Deswegen ist auch der Spitzname Leichen, das ist das Vereins, spannenderweise. In Denderle, das ist ein Vorort von Brüssel, auch so aus Deutsch, also nicht weit weg. Ja, wenn wir das nicht gewinnen sollten, wären das irgendwo zwischen erste Anzeichen einer Krise bis Verdickung oder Verdeutlichung einer Krise. Wie gesagt, da sprechen wir gleich, wenn wir über Liga sprechen, nochmal drüber, weil wir haben ja jetzt im Pokal erst das zweite Spiel, das wir spielen. Die Profivereine steigen ja erst zum Achtelfinale ein. Ja, wenn wir weiterkommen sollten gegen Dender, also gegen Dender, da muss man halt hinfahren und das gewinnen irgendwie. Dender ist so schlecht zurzeit.
Aber man muss fairerweise sagen, sie haben halt in der Runde Standard Lüttich aus Pokal geworfen und haben das natürlich auch gefeiert, weil sie sich daran hochziehen. Das ist schon eine gefährliche Situation. In Union, was im Moment zumindest nicht so stabil wirkt, Tabellenletzter, der wahrscheinlich alles auf diese Pokalkarte setzen wird. Also du hast es angesprochen, dort muss man gewinnen, ansonsten hat man ein großes Problem. Aber es ist eben gleich das Spiel am 14. Januar. Und so ganz ohne ist das alles nicht.
Nein, ist die Wahrscheinlich, also die Möglichkeit, dass man das nicht gewinnt, ist natürlich da, wie bei jedem Fußballspiel. Der Anspruch muss halt sein, dass man das gewinnt gegen den Tabellenletzten als Meister. Aber wir haben jetzt sicher alle schon schlimmere, verrücktere Überraschungen im negativen Sinne erlebt im Fußball oder positiven, wenn man Fan des kleineren Vereins ist. So, und ich meine, Dender ist jetzt auch nicht so weit weg tabellarisch wie der FC Saarbrücken, das war die letzten Jahre, wo sie mal gut durch weitergekommen sind, oder Bielefeld als Drittligist. Es sind natürlich andere Größenverhältnisse dann auch innerhalb der Ligen in Belgien als in Deutschland. Aber ja, man sollte da hinfahren, sollte das den Anspruch haben, das zu gewinnen. Und wie es dann ob das dann klappt, lässt sich danach sagen. Aber ich finde es schwierig, das jetzt für sich zu betrachten, zu sagen, ja, wir werden das auf jeden Fall gewinnen oder zu sagen, die und die Spieler oder so. Also ich finde da jetzt einen Ausblick, bis auf, es ist ein kleiner Verein. Man fährt da hin und versucht, also hat den Anspruch zu gewinnen und guckt halt, wie weit man damit kommt. Eine dritte Runde war zu dir eingestiegen. Also ich habe eine Runde überschlagen in meinem Kopf. Aber das Pokalsjahr. Was vielleicht ganz interessant ist für die Zuhörenden, die Halbfinale des Koki Cups, die sind mit Hin- und Rückspiel. Und wenn Union dann das schaffen sollte, gegen Dender zu weiterzukommen, warten uns entweder Charleroi oder Club Brügge. Also ein schweres Los.
Das steht schon fest.
Genau, okay. Die wurden mitgelost. So, und in den anderen Pot sind halt Anderlecht, Gent und Antwerpen und La Rovière. Also haben wir mit Club Brügge sicher den größten Konkurrenzen dann da, der dann da auf uns oder auf Dender warten sollte. So, aber Charleroi haben jetzt auch schon mal gegen Club gewonnen, glaube ich, in letzter Zeit. Also sind jetzt auch nicht so mit ein bisschen Glück spielen wir halt gegen Charleroi und die liegen uns ein bisschen besser. Naja. Das sind so meine Gedanken zum Pokal. Das ist ganz schön, aber es läuft, wenn man in der Liga und in der Champions League spielt, tatsächlich so ein bisschen nebenbei. Wobei es natürlich ganz cool ist, weil man jetzt in dem Fall zum Beispiel Stadien mitnehmen kann, die letzten beiden Saisons am Anfang der Saison lagen, wo ich halt noch im Sommerurlaub war, denn da auswärts. Und dass ich das dann jetzt auch mal abhaken kann quasi. Ja, das wären so meine Gedanken dazu. Hast du noch irgendwelche?
Ja, also ich habe nochmal zurück zu dem Spiel, zu dem 2-1 Erfolg. Du hast den Bezug zur Liga schon gemacht, denn der Trainer, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Sven Vandenbroek, fällt so ein bisschen bei den Pressekonferenzen auf und zwei Zitate sind bemerkenswert. Ich habe es nach unserem Pokalspiel gesagt, Union profitiert immer von kleinen Vorteilen, nur in Europa kann man fair gegen sie spielen. Nur dort pfeifen die Schiedsrichter normal. Und ein zweites Zitat, seit Wochen, also ich hoffe, es ist richtig übersetzt, aber es ist der beste Übersetzer, seit Wochen kontrolliert Union alles, das sage ich schon seit Wochen. Anscheinend haben nur die Schiedsrichter das noch nicht verstanden. Die Wahrnehmung ist jedoch bei vielen Menschen tief verwurzelt. Also das hat er sowohl nach dem Pokalspiel, wo er offensichtlich aufgrund des Verlaufs dieses 0-1 bis zur 72. Minute und dann dreht das Spiel, sehr unzufrieden war und eben dann auch bei der Pressekonferenz zum Ligaspiel zeigt er eine Unzufriedenheit und macht öffentlich, sagt er, dass Union bevorteilt würde durch die Schiedsrichter. Ist das ein lokales Ereignis, was eine Rolle spielt, das in seiner Wahrnehmung ist? Ist das so pauschal, wie er das darstellt? Wird das hier so wahrgenommen? Und wo kommt das so grundsätzlich her?
Ich habe die Kritik in der Art und Weise nur von ihm gehört in letzter Zeit und von Fans, nicht von anderen, also Fans in der letzten Playoff-Saison und in der vorletzten Playoff-Saison. Oder in der vorletzten, dem Hauptteil der Saison, diesem Hauptteil der Saison nur von ihm, dass halt irgendwie wir irgendwie Vorteil hätten mit irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen. Es gab mal, ich glaube Anfang der letzten Saison viele Elfmeter, die für uns gepfiffen wurden, oder war das sogar einer davor? So, also ich denke, dass sowas im Fußball dazugehört, dass wenn man gerade so große Leistungsunterschiede hat wie in der belgischen Liga, so auch argumentiert wird. Ich denke, dass wir halt sehr intensiven Fußball spielen, deutsche Zuhörenden. Es ist kein Terrorfußball von Union unter Urs Fischer, aber es macht Ähnliches mit Gegnern, die halt eher offensiveren, konstruktiven Fußball gewöhnt sind, der nicht über Intensität so sehr lebt, sondern mehr über taktisches oder spielerisches Vermögen. Und Union spielt schon sehr stark durch halt Intensität so, also dass auch in den Köpfen von Spielern und also sowohl den eigenen als auch den anderen Spielern viel passiert und dass es eine Rolle spielt, wie man irgendwie eingestellt ist und dass halt die physische Fitness gut ist und dann werden Sachen, die nicht so gut funktionieren, halt darüber auch ausgeglichen. Das ist sehr frustrierend zu spielen und ich glaube, das ist auch nicht immer so schön anzusehen, wie es wäre, wenn Mannschaften halt einfach über eine sehr taktische und über halt Vermögen der einzelnen Spieler mehr kommen. Natürlich, ich finde das auch sehr frustrierend zu gucken, wenn jetzt Spieler, Mannschaften, die ich mag, gegen Catenaccio-Mannschaften spielen zum Beispiel. Aber es ist ein legitimer Teil des Fußballs und es ist aus meiner Sicht auch also zurück zu diesen Elfmetern von den paar Saisons, die entstehen ja, weil die Mannschaft, gegen die man spielt, sich nicht anders zu helfen weiß, als durch einen Foul in dem Moment. Also ob das dann aus Ungeschick oder aus irgendwie Absicht passiert, dahingestellt. Aber bei einem Elfmeter kann man sagen, das kann jetzt unglücklich sein, aber bei irgendwie sieben ist da ja auch eine gewisse, also dann ist das diese Intensität, die den Gegner dazu bringt, den Fehler zu machen an der Stelle. Oder halt einen anderen Fehler nur dadurch ausbügeln zu können, dass man halt ein taktisches Foul macht. Wir sind, was Karten angeht, jetzt bis jetzt zu der gelb-roten Karte von Burgess in der Liga, spielen wir einen Fußball, der halt hart an der Grenze ist, aber genau weiß, wo die Grenzen sind und halt nicht über diese Grenzen geht. Und deswegen sind die, es ist zwar nicht schön, uns anzuschauen, aber gleichzeitig ist es halt, also mag es nicht schön sein, das anzuschauen. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Und wenn man mitfiebert, ist es kein Problem. Aber wenn man dieses halt, also das auf dem Papier sich anguckt, spielen wir halt nicht so, dass wir die Grenzen oft übertreten. Sonst gäbe es halt mehr gelbe und mehr rote Karten. So, insofern, jetzt kann man natürlich sagen, wir kriegen halt diese gelben und roten Karten nicht, weil wir irgendwie, weil der Verband uns mag oder keine Ahnung. Aber das halte ich für einen Fehler und das, also für eine nicht die richtige Sichtweise. Und es hat mehr da was damit zu tun, dass wir halt das genau einschätzen und dass das halt eine Sache ist, die geübt wird und die, auf die auch drauf hingearbeitet wird in der Vorbereitung von Spielen, dass man halt genau dieses Ding trifft und für Menschen, die das nicht gewohnt sind, wirkt das erstmal unfair. Ich denke, dass da wieder der Vergleich mit dem Catenaccio eigentlich ganz gut ist. Das ist super frustrierend, dem zuzugucken. Oder auch wenn du deutsche oder auch belgische Mannschaften siehst, die gegen englische Mannschaften spielen und dann aber einen Trainer haben, die auch Englisch pfeifen, wo halt quasi alles, was bei den Füßen passiert, nicht so schnell ein Foul wird und alles, was quasi überhalb der Hüfte passiert, sofort gepfiffen wird. Und das ist eine Art und Weise, so spielen deutsche, belgische, auch spanische Mannschaften nicht oder italienische. Und wenn diese Mannschaft dann halt auf diese Mischung trifft, also zum Beispiel ein norwegischer Schiedsrichter und einen englischen Gegner, dann ist das super frustrierend zu schauen. Aber das ist halt nicht unfair, sondern einfach nur eine andere Auslegung der Regel sozusagen. Und ich glaube, dass man sich das ähnlich so erklären muss. Ich denke, was noch mit reinspielt, dass der Trainer das gesagt hat, hat halt auch damit zu tun, dass er sich einfach auf die Art und Weise vor seine Spieler stellen möchte und so ein bisschen von Kritik ausnehmen möchte und da den Rücken frei halten möchte und dass man das unter dem Gesichtspunkt auch nochmal sehen muss und das ist auch irgendwo legitim, aber entsprechend unwichtig halte ich die Kritik, also nicht im Sinne von, dass sie auch nicht auch legitim wäre irgendwo, aber ich glaube, man muss das auch nicht alles sich sofort zu Herzen nehmen und ich glaube auch, also würde es so erklären, wie ich es jetzt gerade erklärt habe und nicht.
Es war halt sehr grundsätzlich die Kritik und das hat etwas überrascht und die Diskussion mit dem Schiedsrichter zieht sich ja dann auch bis zum Spiel gegen Zerkler. Aber lass uns direkt zur Liga kommen. Du hast es bereits schon angesprochen. Wir haben unmittelbar vor dem Derby gegen Anderlecht aufgenommen. Das ging verloren. Wir haben es schon mehrfach erklärt, dass der Begriff Derby so ein bisschen anders besetzt ist, aber aktuell ist es halt Anderlecht. Und ärgern tut man sich da auf jeden Fall. Letztendlich ging die Niederlage in Ordnung, kann man das so sagen?
Ja, Anderlecht war besser, war intensiver vor allen Dingen. Sie haben uns so ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen. Oder anders ausgedrückt, die Intensität, die zum Beispiel bei den Playoffs wirklich jedes Jahr da war letzte Saison, wegen der wir Meister geworden sind, ist halt jetzt in der Ligaphase nicht da. Da werden wir gleich nochmal anders drüber sprechen. So lässt sich dann vielleicht auch dieses, ich will nicht sagen glückliche, aber erst spät abzeichnende Ergebnis gegen Südwaren Pokal erklären, auch so ein bisschen. Und ich meine auch bei den beiden 14-0s, die ja auch schon unter Über liefen, nee, das zweite 14-0 lief schon über Über in der Champions League, auch da war es ja so, dass einfach die Intensität nicht so hundertprozentig da war die ganze Zeit. Am Anfang sah man ja ganz gut aus, die erste halbe Stunde in beiden Spielen. Und ja, Anderlecht hat das gut gemacht und wir standen nicht so auf dem Platz, wie wir normalerweise auf dem Platz stehen. Und dann verliert man halt auch mal gerade ein Derby. So, und wenn wir sagen, das ist jetzt nicht das Derby für uns, das ist halt trotzdem das Derby für Anderlecht zurzeit. Und es ist auf jeden Fall ein Derby. Es ist halt nicht ein Derby im Sinne von, wie das jetzt in Hamburg zwischen dem St. Pauli und dem HSV wäre. Und selbst nicht, wie es in München ist, so, weil halt einfach die Geschichte nicht so da ist. Aber nichtsdestotrotz gewinnt man das gern und verliert man das ungern und tut es ein bisschen weniger als Niederlage vielleicht leicht ab als eine Niederlage gegen andere Vereine, die halt von weiter weg kommen. Andererseits, sowohl in der Derby-Statistik als auch in der Liga ist es jetzt nicht so, dass das super katastrophal war. Ich denke, zu Liga-Positionen kommen wir gleich noch.
Ja, kommen wir direkt. Also es sind im Prinzip 5 Spiele, eine Niederlage, die wir angesprochen haben, ein Sieg gegen den Pokalgegner mit 2-0 und dann sind es 3 Remis gegen Gent, gegen Charleroi und gegen Cercle Brugge. Cercle als Vorletzter, ja, die Frage ist, warum gehen bei einem Unentschieden eben diese Punkte verloren, gerade mit Blick so auf die Tabellenführung, ist die Bilanz, also klar ist, wir können diese Dreifachbelastung einwerfen, das haben wir auch immer gesagt, wir können die lange Saison einwerfen und irgendwann gibt es eine Schwächeperiode und besser ist jetzt als dann im Playoff. All das kennen die Hörerinnen und Hörer, trotzdem hat man das Gefühl, wir hatten das letzte Mal gesagt, der Trainer ist gut angekommen, jetzt bei dieser Podcast-Episode, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, dass irgendwie so eine Unzufriedenheit da ist und das ist überrascht mich so ein bisschen an der Intensität, so ein wenig die Worte, die da so getroffen werden. Klar ist nochmal soziale Medien immer nochmal eine andere Kategorie, das ist mir auch klar, als vielleicht der Kern, der an der Kurve steht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da ein wenig mehr ist an Unzufriedenheit, als ich das so kenne. Wie ordnest du denn die aktuelle Situation in der Liga ein? Natürlich, das muss man immer nochmal dazu sagen, reden wir gerade über den Tabellenführer und das nach wie vor sind wir noch Tabellenführer.
Also was mich stört so ein bisschen, ist halt, dass ohne Not Situationen nicht genutzt werden, wo die Konkurrenz passt und man von Club Brügge davon hätte ziehen können und Santaden und Anderlecht. Und also Spiele wurden aus der Hand gegeben, wo es eigentlich dann nur an dieser Intensität gefehlt hat. So, also das waren nicht Spiele, wo der Gegner uns irgendwie raus auch überleben war. Das Einzige, wo das vielleicht so ein bisschen so war Anderlecht und das Derby. Und jetzt ist es halt so, dass wir einmal öfter unentschieden gespielt haben und Club Brügge jetzt an einem Punkt dran ist. Das ist schon eine Ausgangsposition, die wir eigentlich hatten im Herbst und Ende November oder Mitte November wurde aus der Hand gegeben und das ist ärgerlich. Das sehe ich erstmal auch so. Und dieses, wo das herkommt, da kann man jetzt drüber reden. Ich denke halt, dass gerade dadurch, dass die Intensität gefehlt hat und Fehler hochgegangen sind, und dann ist das ziemlich schnell, spielt Union dann auf eine Art und Weise, die auch nicht schön anzusehen ist. Wenn man für Union ist in dem Fall. Und das ist dann ziemlich frustrierend und wirkt halt auch so ein bisschen so, dass man sich fragt, wo ist denn diese Mannschaft hin, wo sind denn die Sachen hin, die diese Mannschaft ausgemacht haben. Und ich denke, dass es so ein bisschen zu tun hat einfach mit einer Müdigkeit, sowohl mental als auch halt vielleicht auch körperlich so ein bisschen. Und dass es dann auch gut ist, dass wir jetzt eine kurze Winterpause haben, 14. Januar. Letztes Spiel war am 26. Dezember, ist jetzt nicht vergleichbar zu der in Deutschland. Ich denke, also das ist erstmal nicht schön und sicher ein Problem. Ob das jetzt eine richtige Krise ist, würde ich erst sagen, wenn es im Januar so weitergeht. Das ist jetzt so ein kleines Loch, wenn man das so möchte, oder so ein kleines Tal in der Leistung. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die letzte Saison lief, wo wir das ganz am Anfang hatten und dann ja auch in die Playoffs mit einem relativ großen, also die anderen Vereine, Genk und Brügge, mit einem relativ großen Vorsprung in die Playoffs gegangen sind. Und wenn man sich das anguckt in den Saisons davor, gab es halt dieses Loch auch immer. Es ist eine sehr lange Saison mit halt 40 Spielen allein in der Liga, wenn man in die ersten Playoffs kommt. Und damit halt auch einfach 6 Spieltage länger als zum Beispiel die Bundesliga. Und deswegen gab es diese Löcher in quasi fast jeder Saison. Dadurch, dass wir es so früh hatten am Anfang der letzten Saison, ist es vielleicht ein bisschen aus der Erinnerung heraus. Andererseits, bei der Tiefe des Kaders, bei dem Marktwert des Kaders oder dem Einkaufswert des Kaders vor allen Dingen und dann der Erfahrung der Spieler ist es vielleicht auch irgendwie nachvollziehbar. Auch David Aubert ist ja nicht super erfahren an der Stelle. Auch Pocognoli war halt relativ unerfahren am Anfang Von daher will ich da jetzt keinen großen Strick draus drehen und auch noch nicht sagen, es ist eine Riesenkrise. Es kriselt so ein wenig. Wie es weitergeht an der Stelle, wird sich, müssen wir sehen. Und es ist schade, weil man jetzt in der Liga schon so ein bisschen nicht den Sack zumachen hätte können, weil natürlich die Playoffs hier auch diese Halbierung der Punkte mit sich bringen. Aber zumindest quasi die Ligaphase nur noch hätte runterspielen müssen, wenn man da jetzt zweimal öfter gewonnen hätte als unentschieden gespielt, glaube ich. Und jetzt wird halt diese Intensität gefragt sein, um wenn man das dann möchte. Man kann natürlich auch sagen, wir konzentrieren uns erstmal nicht so sehr auf die Liga, weil halt jeder Sieg nur 1,5 Punkte bringt im Vergleich auf die Playoff-Situation dann. Aber ja, also das sind so ein bisschen meine Gedanken dazu. Dass jetzt Winterpause ist, ist gut.
Das glaube ich auch. Aber nochmal zum Trainer, du nimmst ihn ja so ein bisschen raus und du hast ja auch das letzte Mal, du verteidigst sehr die Vereinsführung dahingehend, dass du sagst, also wir haben ein System, was sauber analysiert und das hat bisher immer richtig gelegen. Durch Zufall, keine Ahnung, hat mir irgendwie Facebook ein Algorithmus das Facebook-Profil unseres Trainers entgegengespült. Und plötzlich, das Erste, was ich da sehe, ist ein Post mit einem lila Herz, eine Familie und im Prinzip Bildern von Anderlecht aus 2023, keine Ahnung, so. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das passt. Ist das ein Thema, so was unterschwellig so ein bisschen mitschwingt oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Aus meiner Wahrnehmung war das nur zu dem Derby ein Thema. Und ich habe mir jetzt sein Facebook-Profil nicht angeschaut.
Darum geht's auch nicht. Also so, weil ich hatte irgendwie, keine Ahnung, der nutzt das nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum mir das, vielleicht habe ich ihn irgendwie gesucht in der großen Suchmaschine und das hat das irgendwie mit übernommen. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch nicht mehr gepflegt. Also es war auf jeden Fall nicht ganz aktuell. Auf jeden Fall war kein Bild von Union dabei. So, ne?
Ja.
Und irgendwie hat, bei mir kam sofort was hoch, so emotional, naja gut, das passt ganz gut. So, und das wollte ich einfach nur mal abgleichen, ob das ein Thema ist, vielleicht so unterschwellig manchmal so ein bisschen, aber da höre ich das so von dir raus, dass das eher nicht das Thema ist.
Ich habe das so nicht wahrgenommen, auch nicht bei dem, was andere Fans geschrieben oder gesagt haben oder was irgendwie in der Presse ist. Das heißt nicht, dass es nirgendwo stattfindet. Es gibt sicher auch Teilaspekte des Fanseins von Union, die mir entgehen, was ganz normal ist. Ich denke, dass jetzt, wo wir es angesprochen haben, du hast schuld, Danny, das könnte ein Thema werden, wenn das jetzt nicht also so weitergeht, wie im Dezember es gelaufen ist, wird natürlich die Kritik auch lauter. Ich würde dagegen halten, dass halt Pocognoli am Anfang der Saison hat der Großteil der Fans auch gesagt, dass er bitte gehen soll. Und der ist dann Meister geworden. Und ich denke, dass die Vereinsführung auch bei Hubert, wenn jetzt nicht hinter den Kulissen irgendwas Menschliches passiert, was problematisch ist, lange festhalten wird, weil sie halt in dieses eigene Datenmodell glauben. Und ich finde das auch als Fußballfan gar nicht schlecht. Also es ist natürlich, eine Trainerentlassung ist immer so die schnellste Schnellschraube, die irgendwie eine Vereinsführung drehen kann, wenn es nicht gut läuft. Also es ist viel schwieriger, viel einfacher, einen Trainer rauszuschmeißen und zu ersetzen, als halt irgendwie ein Drittel des Teams. Das ist nicht immer fair gegenüber den Trainern. So, da wird ja auch oft drüber gesprochen in verschiedenen Pressesituationen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass Union sich dem auch so ein bisschen entzieht und das dann halt nicht sofort so macht. Das fand ich bei Pocognoli ganz sympathisch und würde mir hoffen, dass es auch weiter so läuft. Und es wäre natürlich super, wenn wir den Titel verteidigen können, aber wenn wir jetzt nur Dritter werden, sollten in den Playoffs, warum auch immer, ja mei. Also ich bin Fan von einer Union geworden, das war in der zweiten Liga und wir haben jetzt einmal den Pokal, einmal den Supercup und einmal die Liga gewonnen. Wir sind irgendwie einmal in der Europa League und zweimal in der Europa League und einmal in der Conference League weitergekommen aus der Gruppenphase raus. Wir sind nicht Bayern München, wir sind auch nicht Club Brügge oder der RSC Anderlecht, dass wir so eine Erwartungshaltung entwickeln können, dass jetzt alles, also alles, dass die Meisterschaft wichtig ist und alles andere ist unwichtig. Ich finde das viel wichtiger, dass man halt menschlich, dass es gut läuft, dass Leute Spaß haben, den Fußball zu gucken, dass es nicht super unfair zugeht in bestimmten Absichten mit irgendwie, keine Ahnung, Bestechungen oder Fouls oder Schiedsrichtern, die das nicht so pfeifen, wie sie es pfeifen sollten. Und entsprechend, deswegen, also daher kommt so meine Einstellung zu dem, zu der Performance des Trainers und zu den Meinungen der Fans dazu. Und ich, das ist normal, dass bestimmte Teile der Fans und der Presse ungeduldiger sind, als es unsere Vereinsführung war bei Pocognoli. Ich glaube aber, dass dieser Moment in meiner Wahrnehmung noch überhaupt nicht da ist. Gleichzeitig muss Aubert sich steigern. Das steht ohne Frage. Und die Frage ist halt eher, also weil halt, dass diese Intensität nicht da ist und dass die Spieler müde sind, entweder im Kopf oder in den beiden oder wahrscheinlich beides, weil das geht ja nicht so richtig. Also es ist selten nur das eine oder nur das andere. Liegt auch irgendwo in der Verantwortung des Trainers. Und ein Trainer muss sich dann da auch finden und lernen, wie er halt mit dieser Dreifachbelastung, die ja für eine belgische Mannschaft mit dem Budget unbekannt ist, dass das mit Erfolg läuft. Und ich meine, man gucke sich die Doppel-Dreifachbelastung der Bundesligisten an, wo Mainz zum Beispiel jetzt steht. So, das muss nicht alles auf Anhieb funktionieren und das darf auch mal in so einer Phase enden, die nicht ganz so gut läuft und wo man das dann halt nicht schafft, diesen Abstand weiter auszubauen, sondern ihn eher verringert. Wir haben diesen Abstand noch, er beträgt jetzt nur noch einen Punkt. Es ist jetzt Grund zur Sorge sicher, gerade von dem, wie gespielt wird. Man darf auch ganz klar sagen, dass es besser werden muss. Ich finde aber nicht, dass man sagen muss, wir müssen jetzt unglaublich großen Druck ausbauen, weil das ist die Art und Weise, wie es besser wird. Das hat gegen Pocognoli nicht über Druck funktioniert, also nicht ausschließlich über hohen Druck funktioniert. Und ich glaube, dass wir gut daran tun würden, uns das jetzt auch nochmal in den Kopf zu rufen.
Das ist natürlich ein Plädoyer im Sinne der Vernunft. Trotzdem gab es die Schlagzeilen Unruhe im Paradies, die zu lesen waren. Hintergrund ist also, dass die Union-Fans eine grundsätzlich positive Art haben. Also es wird weder der Gegner ausgepfiffen, geschmäht, ironische Kritik, ich sage nur Badelatschen, sind immer möglich. Aber das ist durchweg positiv und man steht eben zu seiner Mannschaft und deswegen wird auch nach dem Spiel zusammen nicht immer gefeiert, aber auf jeden Fall gesungen. Ganz offensichtlich war nach dem 1:1 bei den Freunden von Cercle Brügge die Situation eine andere. Warst du vor Ort?
Nein, ich war noch weihnachtlich unterwegs und in einem anderen Land.
Wie sind so die Berichte deiner Fanclub-Freunde von der Situation tatsächlich vor Ort?
Die Situation ist, man muss wahrscheinlich gleich ein Spiel zurückgehen in der Situation, aber also ich denke, dass Sachen passiert sind und passieren, die nicht alle Fans gleichermaßen eingebunden haben und dass deswegen diese Situation und auch die Berichte ein bisschen konfus waren. Die Berichte waren halt, dass die Ultra-Gruppe oder ultra-ähnliche Gruppe, die Boys, halt nicht das klassische Bruxelles-Maville machen wollten, obwohl der Großteil der Mannschaft das wollte nach dem Spiel gegen Cercle, was die Mannschaft nicht nachvollziehen konnte. Was dann aber auch die anderen Teile der Kurve nicht nachvollziehen konnten, also des Auswärtsblocks, und die Nicht-Ultra-Teile in der Gruppe haben es trotzdem gemacht mit denen, also haben das trotzdem gesungen mit einem Teil der Mannschaft. Ein anderer Teil der Mannschaft, ich glaube, der größte Teil, ist enttäuscht gegangen vom Platz. Dem ging vorweg, was ich dann in dem Moment nicht wusste, sondern jetzt sich erst so ein bisschen später herauskristallisiert hat, dass unser Kapitän Christian Burgess bei dem letzten Spiel, das ja auch unentschieden war, auswärts in Charleroi, also im letzten Auswärtsspiel, das vorletzte Spiel davor, zum Auswärtsblock gegangen ist und mit den, also überliefert wurde, dass er Folgendes gesagt hätte an den organisierten Teil der Fanszene, an die Leute rund um den Capo. Zum einen hätte er gesagt, hier, ihr dürft auch abusen, im Sinne von, ihr dürft auch negativer sein, wenn die Leistung nicht stimmt. Scheint, wenn er das so gesagt hat, was halt so überliefert wurde, der Meinung zu sein, dass er seiner Situation als Kapitän guttun würde, wenn mehr Druck käme von den Rängen und nicht nur Positives. Und er hat auch gesagt, dass wir auch nicht singen müssen, dass es ihm helfen würde, wenn wir nicht singen würden nach dem Spiel, wenn die Leistung nicht stimmt, damit halt klar wird, dass halt die Leistung nicht da ist. So. Also es war im Prinzip eine Bitte von dem Kapitän der Mannschaft an den Rest der Fankurve. wenn das so stimmt, ich gehe mal davon aus, dass es so stimmt, was halt, da sind halt zwei Sachen nicht passiert an der Stelle. Zum einen scheint es seinen Mannschaftskolleginnen nicht gelegen, nicht klar gewesen zu sein, was er gesagt hat, sonst wären die nicht so enttäuscht gewesen nach dem 1:1 gegen Cercle. Zum anderen wurde darüber aber in der breiteren Fanszene nicht gesprochen. Im Gegensatz zu halt Sachen, wir haben jetzt auch gerade einen Stimmungsboykott gegen die sehr harten Maßnahmen gegen Auswärtsfans, die es in Belgien schon immer gibt und die jetzt immer verstärkt werden könnten. Und deswegen gab es die letzten Spiele 12 Minuten Stimmungsboykott und beim letzten Heimspiel auch einen 12 Minuten die Kurve leer lassen. Das hat bei Union aus baulichen Gesichtspunkten, weil die Kurve ja keine Kurve, sondern halt die Gerade ist, nicht so gut funktioniert optisch. Aber der Stimmungsboykott wurde getragen von allen Leuten in die letzten Spiele. Und dazu wurde sehr breit und aus meiner Sicht ganz gut kommuniziert. Also ähnlich wie ich das zum Beispiel aus Hannover, die ja was Proteste angeht, viel Erfahrung haben, auch so kenne von der Art und Weise, von dem Ton, den man anschlägt, von dem, wie man Leuten, die das nicht so sieht, quasi auch quasi die Meinung zubilligt, dass man das irgendwie anders sehen könnte. Und das hat in der Kommunikation eigentlich ganz gut funktioniert, fand ich, zu dem Stimmungsboykott. Umso überraschter und enttäuschender finde ich halt, dass das jetzt zu dieser Frage, ob man nach dem Spiel singt oder nicht, ausgeblieben ist. Ich könnte jetzt mutmaßen, woran das liegt. Das will ich vielleicht nicht tun, weil das so ein bisschen da noch in die Ultrastrukturen reingeht, die wir jetzt hier nicht ausbreiten müssen an der Stelle, wie die Ultras bei Union, also wie die Boys funktionieren. Und das tut auch nicht so viel zur Sache. Es bin halt zum Beispiel auch Teil von Facebook-Gruppen. Also irgendwie da benutze ich es dann schon, nur um Obers Profil anzugucken, nicht. Und da war dann der überwiegende Tenor einer Facebook-Gruppe, die ich zur Union relativ gut schätze, von den Diskussionen her, so dass der Großteil der Nicht-Ultra-Fans das so ähnlich sieht, wie ich das jetzt gerade dargestellt habe, dass halt es nicht zur Union passt, dieses Singen und das Positivsein unabhängig von dem Spiel sein lässt. Aus meiner Sicht ist es halt auch so, dass dieses Positivsein eine gewisse Haltung transportiert und kommuniziert und darstellt und ein Kernteil dieser Haltung ist, dass man halt sagt, wir feiern den Fußball an sich, wir freuen uns, dass wir jedes Wochenende Fußball gucken können. Fußball funktioniert nicht, ohne dass der Gegner auch mitmacht. Fußball an sich zu gucken macht Spaß, auch wenn es in der Niederlage endet. Und das ist nicht das Ende der Welt. Und das unterscheidet uns dann von den Bayern Münchens und Galatasarays und Anderlechts dieser Welt. Dass man halt nicht den Anspruch hat, also dass nicht jedes Fußballspiel, das verloren ist, ein verlorenes Fußballspiel im Sinne von der Zeit, die man miteinander verbracht hat, ist. Und das war dieses Singen nach dem Start, nach dem Spiel, auch nach Niederlagen zusammen, war aus meiner Sicht eine zentrale Ausdrucksform von dieser Haltung. Und das einzustellen und dann sozusagen normaler zu werden, kann man natürlich machen. Da kann man als Fan auch für sein. Da kann man gerade als Fan vielleicht auch für sein, wenn man noch nicht so lange bei Union war und dann eher das nur dieses Positive kennt. Das heißt aber gleichzeitig aus meiner Sicht nicht, dass man das ohne breite Diskussion einfach sein lassen kann. Ich finde das nicht in Ordnung an der Stelle.
Na, es beraubt ja Union um was ganz Markantes. Ja,
um was Markantes ist so, das Erste, woran ich gedacht habe, ist komischerweise dann wieder eine Parallele zu Hannover, als die Vereinsführung unter Herrn Kind Mitte der 2000er oder Anfang der 2000er von einer Marketingagentur gesagt gekriegt hat, dass ein 96 zu viele Farben hätte und man doch bitte die Farben reduzieren müsse, um halt klassischeres Marketing machen zu können. Und dieses Besondere, das einen abhebt von anderen Fußballvereinen, und das haben halt diese Marketingleute und dann halt auch damals die Vereinsführung nicht verstanden, ist halt was einen besonders macht. Und dieses Besondere aufzugeben, nach und nach passieren solche Sachen natürlich mal. Ne? Also es wird jetzt viel mehr gepfiffen, als es noch vor, also wenn der Gegner oder der Schiedsrichter irgendwas macht. Früher haben wir nicht gepfiffen. Früher wurde gesagt, wenn du pfeifst, also weil das weniger Leute im Stadion waren, war das einfacher, das zu kommunizieren. Wenn du pfeifst, singst du gerade nicht in dem Moment. Und eigentlich bist du im Fußball, um miteinander zu singen und Spaß zu haben und nicht so was Negatives zu verbreiten. Und ja, also dieser ganze Anspruch von dem Positivismus fällt halt weg. Und wir können darüber reden, ob das noch angemessen ist für einen Verein, der halt um Meisterschaften mitspielt. So, aber da muss drüber geredet werden. Das kann nicht einfach dann in so einer Hauruck-Auktion umgesetzt werden. Da kristallisiert sich meine Kritik und dort irgendwo in diesem Komplex auch die Kritik von den meisten Leuten, die ich da Kritik drüber habe, lesen lassen. Von außen gab es da auch Kritik drauf, die gesagt hat, hier, ihr Fans seid schon so ein bisschen verwöhnt. Ihr seid im Pokal so gut wie im Halbfinale, das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Ihr spielt Champions League ganz gut, das stimmt. Und ihr seid halt immer noch Erster. Punkt Vorsprung, egal, wir sind Erster. Und unentschieden gespielt, wir haben nicht verloren. Und ja, Zerkl hat keine gute Saison, aber so groß sind die Unterschiede im belgischen Fußball auch nicht. Und ich finde es richtig, dass Kritik und Unzufriedenheit auch geäußert werden kann rund um Fußball. Und das kann jetzt auch anders passieren, als wir in der zweiten Liga gespielt haben. Ich halte es aber gleichzeitig für falsch, das zu machen auf eine Art und Weise, die so an die DNA des Clubs geht und dessen geht, was viele Leute gesagt haben, das macht den Club aus. Und wo viele Leute gesagt haben, deswegen gehe ich gerne zur Union. Das ist ja dann das andere Ding. Man vertreibt damit ja auch ein paar Leute, die sagen, hier, da gehe ich gerne hin, wenn man das nicht mehr zulässt. Was die Ultras ganz klar nicht gesagt haben, ist, dass keiner das mehr machen darf. Das habe ich nirgendwo gelesen oder gehört. Und so, also da muss man dann auch nochmal eine Position zu finden. Ich kann wir haben da ja auch drüber gesprochen, diese fehlende Intensität ist ja sicher auch was nicht nur am Trainer haftet, sondern auch an den Führungsspielern, zu denen Burgess als Kapitän und jemand, der sehr lange in der Mannschaft war, oder Zweifel mit dazu gehört. Ich glaube, das war einfach eine Fehleinschätzung von dem, was es sowohl in der Kabine auslöst, aber vor allen Dingen auch auf den Tribünen auslöst. Was nach dem Spiel passiert und wie dieser Positivismus sich ausdrückt oder nicht ausdrückt, ist nicht was der Kapitän und der Kern der Ultras zu besprechen haben, sondern was, wo man in eine längere Diskussion gehen muss. Die wird jetzt anfangen. Wo sie endet, werden wir sehen. Ich denke, dass halt innerhalb der Ultra-Gruppierung die Meinung jetzt auch nicht so ist, dass alle das so sehen, wie die Menschen, die das jetzt bei auswärts bei Cercle gemacht haben. Aber wird sich zeigen lassen, so wie das jetzt weitergeht und ob da jetzt ein größeres Meinungsverschiedenheit irgendwie anfängt innerhalb der Fanszene oder innerhalb der Fangruppen. Es ist ja dann nicht nur eine Szenefrage, sondern betrifft ganz klar auch Leute, die nicht so zu einer organisierten Fanszene irgendwie gehören, sondern so auch ins Fußballstadion gehen, die mehr als bei anderen Sachen, finde ich, wenn man über Ultras und Fußball redet. Und betrifft dann natürlich zum anderen auch irgendwie, wie gehen die Spieler damit um und brauchen sie halt diese Automatismen, die sich anderswo gefangen haben, oder wird es möglich sein, dieses Einzigartige oder diesen Teil der Einzigartigkeit von Union, ich drücke das mal so aus, auch zu retten in einem Fußball, der halt ein viel höheres Niveau hat, als das, wo das herkommt. Also das kann man ja auch nochmal sagen, diese Positivität ist was sich erst in den 2000ern entwickelt hat, und das alte Unionspublikum, das halt diesen Niedergang mitgemacht hat, war wohl sehr humoristisch und wohl auch was sehr Eigenes und sehr Brüsselisches. Auf keinen Fall waren die irgendwie positiv gegenüber den Gegnern oder irgendwelchen Schiedsrichtern, die irgendwie sich entschieden haben. Das galten als ein sehr kritisches Publikum. Also auch da gibt es natürlich immer Entwicklungen in Clubs und die muss man begleiten. Und das Begleiten kann halt auch kritisch sein. So. Genauso wie das mit dem Pfeifen. Wenn jetzt Schiedsrichterleistungen nicht stimmen oder halt ein Spiel so intensiv auf der Kippe steht wie das gegen Marseille, kann man halt auch drüber reden. Bei Marseille war es halt auch noch so, dass gepfiffen wurde gegen, ich habe den Namen leider vergessen, den einen Spieler, dem ziemlich starke Gewaltvorwürfe anhängen, die von der betroffenen Person zurückgezogen sind, wo aber der Großteil der Menschen, die sich damit beschäftigen, sagen, ja, die wurde eingeschüchtert oder die hat das nicht zurückgezogen, weil es nicht stimmt. So, und der wurde bei jeder Ballberührung krass ausgepfiffen. Das habe ich bei Union auch noch nicht erlebt. Und da kenne ich dann auch, also ich finde das nicht schlimm, weil er das aus meiner Sicht wahrscheinlich verdient hat. Es gab aber auch Leute, die gesagt haben, hier, eigentlich müssen wir uns darauf konzentrieren, also innerhalb der Fanszene at large, zu singen. Und jedes Mal, wenn wir sowas machen, wo es quasi mehr um, also eine Abkehr von diesem Positivismus geht, spielt Union dann auch nicht so gut. Und in dem Moment hatten sie recht, so. Also das hat Union hätte das vielleicht auch gewonnen, wenn man nicht gepfiffen hätte, sondern einfach nur sich auf sich selbst und die eigene gute Stimmung konstatiert hätte. Ich denke, dass wir da am Anfang von der Entwicklung stehen. Vielleicht hänge ich das auch zu hoch und das wird sich irgendwie einpendeln. Vielleicht hänge ich das auch zu hoch und die Einwände, die jetzt kommen, werden dann auch von sowohl von Burgess als auch von den Ultras, die das jetzt so gemacht haben, wie sie es in Zirkel gemacht haben, eingesehen und übernommen und man kommt dann wieder davon weg.
Naja, aus meiner Sicht ist ja trotzdem etwas offen, denn das Problem, warum das in den Medien ist, grundsätzlich, wenn eine Mannschaft von Fans abtreten muss, wäre das jetzt nichts Ungewöhnliches nach einer Niederlage. Bei Union ist es was ungewöhnlich, und aber offensichtlich wurde es ja für die Medien vor allem dadurch, dass El Hadji, richtig, genau, ganz offensichtlich überhaupt nicht verstanden hat, was los war. Und wenn ein Kapitän mit einzelnen Kräften der Kurve etwas abstimmt, aber im Prinzip das nicht mit seiner Mannschaft abstimmt oder mit den Spielern, irgendwie ist das eine ganz schwierige Situation. Also Fakt ist, auf jeden Fall ist Gesprächsbedarf, auf jeden Fall gibt es eine ungute Stimmung in den Kommentarspalten in den unterschiedlichen Gruppen. Die einen, die sagen, man muss Union immer unterstützen, ich habe das in jeder Liga gemacht, und die anderen, die sagen, ich bin lang genug dabei, selbstverständlich darf ich Union auch kritisieren, und es gibt Spannung zwischen Spielern, Spannung mit den Fans, und all das muss letztendlich korrigiert werden, und das muss jetzt der Letzte gemerkt haben, dass irgendwas hier anders gerade wird, und du hast eigentlich ziemlich den Sendungstitel genannt, das ist eine Frage der DNA von Union, und das muss geklärt werden, ob man sich tatsächlich dort ändern will, anpassen will an so, wie es, ja, so muss man es schon sagen, und anderen Vereinen. Damit verliert man aber etwas, also zumindest ein Grund, warum ich mich in dieses diese Union verliebt habe. Also das muss man halt auch sagen, das gibt man damit weg. Es kann Gründe geben, du hast das alles dargestellt, aber klar ist, das sollten sowohl in der Kurve als auch in der Kabine mal drüber gesprochen werden, denn ansonsten ist man nach jedem Spiel in einer ganz schwierigen Situation und das kann nicht gut ausgehen.
Ich würde jetzt an der Stelle spekulieren, dass Burgess sich das so gedacht hat, dass es überraschend ist für die Spieler und dann so eine Art Schuss von Bug gibt, hat da aber halt die, und also dass diese Situation von El Hadji von ihm quasi so ein bisschen eingepreist wurde. Man kann jetzt nochmal dazu sagen, Burgess war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr im Stadion, weil er eine gelb-rote Karte gekriegt hatte. So, also konnte dann auch vor der Kurve nicht irgendwie moderierend auftreten in die eine oder andere Richtung, wo er sich natürlich auch verschätzt hat, wahrscheinlich, von dem, was das jetzt heißt. Ein Argument, das mich erreicht hatte von den Leuten, die für das Recht waren, also erstmal, es ist ja auch, keiner hat das Recht zu sagen, ihr müsst jetzt jubeln oder singen oder halt auch nicht, ne? Also das sollte jeder für sich selber überlegen, wann man das macht und wann man das nicht macht. Also das den wir jetzt mich nicht falsch verstehen, aber wenn halt die Ultragruppe da ohne Erklärung das Verhalten ändert, ist es halt für alle drumherum frustrierend, sowohl für die Spieler als auch für andere Fans. Und das müssen sie dann auch aushalten und hoffentlich daraus lernen, dass man das bei solchen Entscheidungen vielleicht ein bisschen breiter kommuniziert. Oder es war halt ein One-Off und kommt nicht wieder vor. So, das kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, ja, das hat jetzt nicht geklappt. Und die Spieler müssen damit leben. Das sehe ich so nicht so. Eine Sache, die mich erreicht hat, die auf jeden Fall auch eine sehr neue Entwicklung ist bei Union, das ist, dass jemand gesagt hat, dass die Menschen, die das stört, die seien halt Fans, aber die Menschen, die sich jetzt entschlossen hätten, das so umzusetzen in Burgess Sinn sozusagen, wären halt Leute, die für den Verein leben würden und der, wo der Verein das Leben sei, die aber halt noch gar nicht so lange dabei sein war, also das schwingt da so ein bisschen mit, ne? Also ihr seid nur Fans und wir sind halt Ultras. Und das kenne ich aus Hannover auch, diese Trennung. Ich finde das unschön, das so aufzumachen, ehrlich gesagt. Zeigt aber dann nochmal, dass der Riss da halt auch wirklich zwischen neueren und älteren Supportern ist, so ein bisschen an der Stelle. Und ich denke, dass halt ein paar von den neueren Supportern halt Union als ein Vehikel sehen, wo sie das umsetzen können, was anderswo normal ist. Und das ist natürlich dann nochmal eine andere Diskussion, als zu sagen, das ist jetzt notwendig für den Verein und wir machen das so. Zu sagen, nein, wir kennen das von anderswo so und ich bin zwar neu bei Union, aber ich bin wichtiger, weil ich halt für den Verein lebe. Oder, ne, also ihr seid nicht so wichtig, ihr seid nur Fans. Kannte ich so auch noch nicht und das finde ich nicht so überzeugend. Und wenn sich die Linie durchsetzen sollte, würde es Union vielleicht auch weniger einzigartig und damit halt auch weniger anziehend machen für bestimmte Kreise.
Je länger wir drüber reden, umso mehr Sorgen bekomme ich. So ein bisschen bekommt man das mit, natürlich immer abgestuft durch die Entfernung, aber da passiert etwas und man kann nur hoffen, dass diejenigen, die lange dabei sind und eben auch in den unteren Ligen dabei waren, hier erkennen, wie wichtig die aktuelle Situation ist und dass es da sich eben auch Moderatoren finden, die das gut moderieren. Denn das Schöne ist ja, dass die Tribüne ist der Namensgeber dieses Podcasts, letztendlich für alle da ist und dass man da immer ein gutes, einheitliches Bild abgegeben hat, im Gegensatz zu anderen Vereinen. Und das soll doch das Ziel bleiben, ne? Also dass man gern hingeht und nicht irgendwie schon Angst hat, was für ein Stress heute wieder ist und jeder, der die Farben dort in der Kurve vertritt und positiv anfeuert, eben auch ein Teil der Tribüne ist und dass es nicht einen besseren und einen schlechteren Teil gibt. Und da ist eine gewisse Gefahr und das hast du mehr, als ich es mir gewünscht hätte, deutlich beschrieben und da gilt es aufzupassen.
Du würdest vielleicht nochmal hinterher schmeißen und um jetzt nicht auf den ganz, ganz negativen Bein zu enden, das wir gerade ausgestreckt haben. Das Bild funktioniert nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so, dass der Umgang in dieser Diskussion bis jetzt sehr respektvoll war nach dem Spiel. So, also es war klar, dass da was zur Unzufriedenheit herrscht und was am Verändern ist. Aber sowohl die Leute, die das vielleicht für das Verändern sind, als auch die Leute, die gesagt haben, nee, das macht Union aus und das geht nicht, sind offen zueinander und für die Argumente einander und es wird wenig beleidigt und ist für eine Diskussion zwischen Fußballfans im Internet geradezu vorbildlich am Laufen, von dem, was ich gesehen habe. Sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Von daher kann man jetzt auch positiv und optimistisch gestimmt reingehen, dass es jetzt gerade eine Phase von unwissend ist, also von man weiß nicht, wie es weitergeht und es könnte kippen ist, aber dass diese Gefahr, dass man nicht so eine Art Ausgleich findet, eigentlich nicht so groß ist und dass der Willen, diesen Ausgleich abzubilden und dann dieses Union-Fan-Dasein auch in seinen verschiedenen Aspekten, wo sich auch neue entwickeln dürfen, das möchte ich auch nochmal ganz ausdrücklich sagen und sollen, dass das zu was, also dass das zu einem Ergebnis kommt, wo alle weiterhin gerne in ein Stadion gehen, das sich weiterhin als offen bezeichnet. Das ist ja auch so, die Tagline meines Fanclubs ist so, wir sind offen für alle anderen Leute, die auch offen sind. Und dieses offen füreinander sein, wie gesagt, ist in beiden Seiten der Diskussion. Was das letztendlich heißt, werden wir sehen. Da wird dann die nächste Folge oder die übernächste Folge sich drum drehen, denke ich mal.
Auf jeden Fall ist schon hart zu lesen, wenn, weiß nicht, irgendwie so ein Fernsehexperte wie Bert Sterks oder was weiß ich, der dann über verwöhnte Union-Fans spricht und so. Schwierig. Deswegen, das gilt es zu verhindern und wir werden das verfolgen und hoffen, dass wir das positiv hinbekommen. Abschluss bei der Liga. Also, wir sind nach wie vor Tabellenführer. Herbstmeister kann man das nicht nennen, ne? Oder wie ist denn das jetzt?
Herbstmeister waren wir schon ganz lange, weil wir also sind ja schon im zweiten Teil der Hauptsaison. Die Herbstmeisterschaft ist tatsächlich im Herbst in Belgien.
Siehst du, das ist so, wie der Name das sagt. Da läuft das noch richtig. Auf jeden Fall sind wir zum Ende des Jahres 2025, zum Anfang des Jahres 2026 Tabellenführer. Ein Punkt vor dem FC Brügge. Nach ein Sieg, drei Punkte ist dann St. Truiden, richtig?
St. Trauden, ja.
St. Trauden, genau. Und Anderlecht haben wir mit 7 Punkten hinter uns. Und als nächstes ist Mechelen dann in der Liga zu Gast in unserem Stadion. Das soweit zur Liga. Dann wollen wir vielleicht einen Abschluss wagen des Jahres 2025 und damit eben einen Start auch in das neue Jahr 2026. Wenn du dir die Mannschaft aktuell anguckst und wir wieder jetzt Diskussionen haben, also Kevin Rodriguez haben wir bei Boca Juniors offensichtlich im Gespräch. Dann gibt es noch welches Wechselgerücht habe ich dann noch?
War nicht Kevin McAllister auch irgendwie nochmal angesprochen?
Richtig, richtig. Fede Lesen hatte ich irgendwie nochmal in die Premier League gelesen. Irgendwie. Passiert da was? Gibt es da weitere Informationen oder ist das einfach ganz normal, dass wir diskutieren? Bloß ich lese relativ wenig von was von potenziellen Neuzugängen. Ich lese immer nur was von Abgängen.
Es gibt zwei Leute, ich glaube beide aus Norwegen, oder es ist nur eine Person, ich habe es zweimal gelesen und nicht verbunden, die als Gerücht gelten, zu uns zu kommen. Das sind aber Perspektivspieler jetzt, Stand jetzt. Wie schnell die dann bei uns auch wirklich gut wären, weiß ich nicht, aber das ist halt das Los eines Union-Fans, dass zum einen die Spieler, die kommen, keine Stars sind und man sie nicht auf dem Radar hat und man dann die Entwicklung bei uns mitzieht. Manchmal sind sie kompletter und haben sofort einen sehr positiven Einfluss, wie Ivanovic zum Beispiel oder Boniface damals. Manchmal dauert es halt ein bisschen, bis sie sich entwickeln. Kevin Rodriguez ist da sicher ein sehr gutes Beispiel. So, da würde ich mich nicht verrückt machen. Ich denke, dass die Zugänge abhängig werden sein von den Abgängen. Die Abgänge, das ist das zweite Teil dieses eher negativen Loses eines Union-Fans, dass halt die Schlagzahl von Leuten, die den Verein verlassen, höher ist als bei Mannschaften, die mehr Geld haben, logischerweise. Und vielleicht ein bisschen gefestigter sind in den Sphären, in denen wir uns zurzeit befinden. Und also bei jedem Abgang muss halt dann geguckt werden, wie passend sind die Neuzugänge und welche die da kommen könnten. Und das ist halt dieses Data-Driven und da muss man dann, entweder man vertraut da drauf oder nicht. Wenn man nicht drauf vertraut, ist man, glaube ich, oft eher unglücklich als Union-Fan. Deswegen ist es zumindest für den eigenen Blutdruck wahrscheinlich besser zu sagen, ja, okay, das wird schon passen. Als ganz klarer Tipp an der Stelle. Insofern, das finde ich jetzt am Anfang von der Wintertransferphase schwierig, das schon quasi in irgendeiner Art und Weise zu beurteilen, weil wir halt sehen müssen, wie es läuft. Ein Beispiel dazu wäre jetzt das William Smith, über den haben wir Anfang der Saison kurz gesprochen, dass der jetzt seinen ersten Einsatz als Startjumpspieler hatte, weil halt viele auch verletzt ausgefallen sind gegen Cercle. So, bei vielen Spielern dauert es halt, aber die Vereinsführung sieht halt in den Daten, und das sind ja wie gesagt nicht nur spielerische Daten, sondern auch quasi eine Datifizierung von Charaktereigenschaften und dem Umfeld. Das so, also da muss man, kann man es ins System glauben oder nicht? Ich tue das, aber wenn man in das System glaubt, kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel sagen. Und deswegen, es tut mir so ein bisschen leid, weil es für einen Podcast natürlich nicht ganz so gut wie die anderen Themen, die wir jetzt besprochen hatten. Wenn Rodriguez gehen würde, sind die Meinungen so ein bisschen, glaube ich, gespalten. So, er hat sich jetzt gut gefangen und ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Teil für die Mannschaft. Gleichzeitig spielt halt auf eine Art und Weise, die sehr frustrierend sein kann, weil er halt den Ball oft vertändelt, irgendwie eine komische Art hat zu laufen. Ein paar Leute befürchten, dass wenn er geht, dass halt vor allen Dingen die Tiefe des Kaders und die Intensität des Kaders abnehmen könnte, wenn er nicht adäquat ersetzt werden würde. Und wir haben selten einen Ersatz gefunden für diese Intensität und diese quasi Bearbeitung von Verteidigungsspielern, die sofort funktioniert haben. Das wäre nicht so einfach, aber lass mich da auch überraschen gerne. Oder vielleicht kann Robs Ruf das zum Beispiel auch aus. Also vielleicht gibt es irgendwelche Leute im Kader, die das können, die wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben. Dass das auch mal öfter passiert. Aber andere Leute sind halt froh, wenn er weg ist, um halt diese Frustration im Spiel, in seinem Spiel, nicht mehr so nah verfolgen zu müssen. Und wenn er uns dann Geld gebracht hat, wie das so oft ist, sein Marktwert ist bei 5 Millionen. Ja, und halt auch geht stetig nach oben. Laut Transfermarkt, ja, wäre das so zu haben. An der Stelle würde ich sagen, man muss halt an dieses System glauben und ich hoffe, dass er, was auch immer sich entscheidet, nicht nur den Club glücklich macht, sondern sich selber auch damit. Kevin McAllister, das fände ich ein bisschen nicht, also ein bisschen kritischer, wenn er gehen sollte. Ich finde ihn viel wichtiger für das Team. Ich finde ihn super wichtig als Identifikationsfigur. Ich finde, er hat eine sehr positive, angenehme Aura. Er ist zugänglich für Leute, die belgischen Fußball nicht so gut kennen, weil er halt der Bruder von Alexis ist auch und er ist halt argentinischer Nationalspieler so auf der Habenseite. Und wenn Identifikationsfiguren ein Team verlassen, also Kevin Rodriguez ist halt weniger Identifikationsfigur, sondern ein bisschen streitbarer Kevin McAllister, das sehe ich kritischer. Ich befürchte halt, also genau, dann gibt es noch weiterhin Gerüchte um Boniface, wobei er wohl nach wie vor noch nicht gehen möchte. Ich hoffe, dass er noch die Saison bei uns gut zu Ende spielt und denke, nicht Boniface, Entschuldigung. Promise David, ich hatte einen Namen, Promise David, Entschuldigung. Promise David, wenn er gehen sollte, jetzt Winter, wäre das, denke ich, ein großer Aderlass in der Mannschaft und auch für seine Entwicklung, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, wäre es vielleicht besser, diese Saison bei uns noch zu Ende zu machen und diese Entwicklungskurve mitzugehen, die ja bei uns ziemlich nach oben steigt, zeigt nach wie vor. Auch wenn er in der letzten Saison sicher nochmal tödlicher war und effektiver war, als er das jetzt zur Zeit ist. Ja, das waren so meine Gedanken zu den Transfers.
Verfolgst du Boniface in Bremen?
Nur am Rande. Aber er spielt ja auch jetzt nicht wegen dieser Verletzungsgefahr.
Ja, aber auch Fitnesszustand so muss sehr schwierig sein und so. Also ja, und der Marktwert sinkt kontinuierlich, ist irgendwie, ja, traurig.
Ja, und dann gibt es noch andere. Ich weiß nicht, ob du ihn aktiv so sehr erlebt hast bei Union. Lapoussin, der nach wie vor stark geschätzt ist bei den Fans. Wir singen ja seinen Namen, wenn irgendwie andere Mannschaften ihre Spieler vorstellen. Also sagen nicht irgendwie Arschloch oder so, wie das im deutschen Fußball oft so ist, sondern halt Boniface, Lapoussin, alle heißen Lapoussin. Und der wurde jetzt auch aus seinem Vertrag entlassen bei Sandhagen. Und hat, glaube ich, auch noch keinen neuen Verein. Aber der ist halt super schwierig als Spieler. Noch mal schwieriger als Boniface mit seinen sehr philosophischen Einlassungen. So, ja, tut mir natürlich leid, aber zeigt halt gleichzeitig dann auch, wie gut gearbeitet wird bei Union, dass er halt bei uns so gut funktioniert und dass er halt in einem Bundesliga-Umfeld nicht dazu gebracht werden kann, so da sein Bestes abzurufen. Oder halt mit den Verletzungen, das könnte natürlich auch sein. Deswegen ist er ja auch nicht zum AC Mailand gegangen, glaube ich, damals.
Genau, aber war ja fast schon dort. Also das ist ja eine wirklich schwierige Entwicklung. Lass uns nochmal so ein bisschen am Anfang des neuen Jahres auf das letzte zurückbringen. Dein Spieler des Jahres ist?
Mein Spieler des Jahres ist Christian Burgess, der Kapitän geworden ist, seit Maurice gegangen ist, also der alte Torwart im Sommer, der super lang bei Union dabei war, der zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr gerade Abschluss von einer Entwicklung war. Er hat nämlich Anfang der letzten Saison kaum noch gespielt, weil er nicht fit genug war und weil er, also mit seinem Alter auch völlig okay, er ein Risiko geworden ist, glaube ich, für die Mannschaft und die Innenverteidigung und der so stark an sich gearbeitet hat, dass er dann wieder zum Stammspieler und zur absoluten Stütze der Mannschaft auch spielerisch wieder wurde und in der Champions League mithalten kann. So, also
Wahnsinn, ne? Das ist eindrucksvoll.
So, ja. Für jemanden, der in England dritte Liga höchstens gespielt hat und dann zu uns kam und so einen Aufstieg gemacht hat. Und also diese Entwicklung von Union, dieses kontinuierliche sich verbessern, findet ganz klar Ausdruck in dem Spieler Christian Burgess und deswegen würde ich ihn als definitiv Spieler des Jahres nennen, nach dieser Meisterschaft, nach dieser Entwicklung, nach diesen Verbesserungen, die ja, also er war schlecht, Union war schlecht, das war dann dieses Loch mit Pocognoli, wo wir es vorhin drüber hatten. Er spielt jetzt gut und Union spielt gut, so. Und Union spielt jetzt gerade ein bisschen kritisch und er ist dann auch mittendrin. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl an der Stelle.
Ja, dann, da gibt's auch keinen Widerspruch. Also das ist er. Das ist der Spieler des Jahres 2025 und das ist eine fantastische Entwicklung. Dein Spiel des Jahres 2025?
Spiel des Jahres. Da gibt's viele, die wichtig und in Entwicklung sind, wichtig und in Erinnerungen sind. Ich würde fast sagen, das Spiel vor fast einem Jahr in Amsterdam, wo wir Ajax an den Rand eines Ausscheidens gebracht haben und nachdem sich für Union das so gedreht hat, dass wir Meister geworden sind und für Ajax so gedreht hat, dass sie fast nicht Europa League oder fast nicht die Champions League Qualifikation geschafft haben und halt einen riesen Vorsprung in der Meisterschaft verloren hatten. Das war so ein tolles Erlebnis, das war so ein gutes Spiel einfach auch von Union, dass ich mich für dieses Spiel entschieden habe. Ich weiß, was die nächste Frage ist, deswegen.
Nee, warte. Also das Spannende ist, also ich war mir sicher, dass du irgendwie ein Spiel rund um die Meisterschaft nimmst und tatsächlich, also ich habe ja das Spiel nicht live gesehen, aber PC. Also tatsächlich ist das auch meins wirklich gewesen. War mir aber sicher, dass wir da unterschiedlich sind, weil das war wirklich so beeindruckend. Ich habe ja nun die Heimniederlage miterlebt, live vor Ort und war enttäuscht. Ich war ja dann das zweite Mal in dem Stadion, einmal beim Pokalerfolg, dann bei diesem Spiel war grundsätzlich enttäuscht. Da gab es ja auch, wird das Spiel überhaupt angepfiffen mit dem Platz, Wasser, da war ja eine ganze Geschichte drumherum. Und ich habe von diesem Rückspiel nichts erwartet. So, ne? Also, und das ist auch alles in Ordnung. Und das war wirklich ein tolles Spiel, eine tolle Leistung, hat auch in den Niederlanden für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und das ist das Besondere, dass wir dort zum selben Punkt kommen. Also das ist dann schon sehr überraschend. Ist ein besonderes Spiel gewesen, muss man einfach so sagen.
Ja, ich habe in Vorbereitung auf den Podcast auch in den Chatgruppen meines Fanclubs einmal die drei Fragen gefragt, einfach um nochmal mehr Input zu kriegen. Beim Spieler des Jahres, da hast du siehst bist auch bei Burgess, ich habe jetzt von zwei Leuten, weil das heute Morgen nur war, Feedback gekriegt. Matthias hat gesagt, dass der Spieler des Jahres Kyle McAllister war und Konstantin, der andere, der geantwortet hat, auch. Matthias sagt, ich muss es einmal kurz übersetzen, der Typ ist der rechte Verteidiger und begeht überall, also auf allen Seiten des Platzes, auf allen Orten des Platzes, unglaublich verrückte Tackles. Konstantin hat gesagt, also auch zu Kevin McAllister, weil er seine Szene und seine komplette Gesundheit riskiert für die Jupiler Pro League, out of all leagues. Also sehr, sehr schön.
Ja.
Schön zu Kevin, den man da an der Stelle auch erwähnen kann, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, alles gut.
Haben wir auch drüber gesprochen. Game of the Year war für Konstantin das letzte Spiel der Saison, also die Meisterschaft, die wir gewonnen haben. Für Matthias, er sagt maybe Gala, also vielleicht das Galatasaray, das natürlich auch, ja okay, zweiter Auswärtssieg, unglaublich unerwartet in der Champions League, das kann man jetzt auch wirklich sagen. Ich hatte noch im Kopf, also natürlich die Meisterschaft auch, aber wegen persönlichen Gründen war ich da ja nicht ganz so psychisch da wie in anderen Teilen des Jahres, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, komme dann aber gleich zum Moment des Jahres noch. Und ich hatte noch Eindhoven, einfach so erste Champions League Spiel und dann Eindhoven so wegfielen, ist dann auch geil.
Ja, mir war noch so ein bisschen Erinnerung, das 1-2 in Genk mit diesem Ball, weil ich dieses 1-2 war schon ein wichtiges Spiel, wo es auch knapp war, wo der Ball vom Keeper dann nochmal auf den Platz flog. Ich glaube, das Spiel war wichtig in der Phase. Man hätte da auch mit einem 2-2 rausgehen können und hätte dann das folgende Spiel vielleicht in Brügge anders gestaltet. Aber ich finde, das ist völlig klar, also dass das letzte Spiel der Saison immer ein besonderes bleiben wird bei so einer Meisterschaft, ist klar, dass ein Sieg in der Champions League immer was Besonderes sein wird. Und ich glaube, Ajax-Spiel, das ist dann nochmal so insgesamt was Besonderes, weil es eben so die Leistung würdigt und das passt ganz gut. Dann zum Moment des Jahres.
Für mich war das die Meisterschaft und wenn ich mir dann an dem Meisterschaftstag was raussuchen kann, oder vielleicht also der Run, im Moment kann man ja auch lang ziehen. Die ganze Playoff-Serie war halt unglaublich. Und dann ist da ein Moment, der da raussticht, wie du gesagt hast, das Spiel in Genk. So ganz, ganz klar. Also das war so wichtig für die Mentalität und für auch den Anspruch, glaube ich, das so zu machen. Auch wenn der raufgeworfene Ball, auf den hätte ich gern verzichtet. Und dann aber an der Meisterschaft selber. Ich glaube, das Feiern und Hochheben des Pokals vorm Rathaus. So, also das wäre dann für mich, das ist, ja, da habe ich es dann auch ein bisschen realisiert, da konnte ich dann auch mit der Saison, dieser Meisterschaft gut abschließen oder besser abschließen als im Stadion, wo es halt alles so ein bisschen im Rausch war und man gar nicht so richtig wo wusste mit seinen Gefühlen oder so und aber gleichzeitig halt aufgrund meiner Situation alle um mich herum viel euphorischer und ausgelassener und emotionaler auch wirken. Ich war so ein bisschen detached. Das war dann beim Rathaus bei mir für mich persönlich nicht mehr so. Deswegen ist das ganz klar der Moment des Jahres für mich. Matthias hat gesagt, der Moment des Jahres für ihn war die Choreo in Amsterdam von den Ajax-Fans. Das fand er sehr beeindruckend, weil er auch schon 20 Jahre früher schon mal im Stadion war. Und das war cool, das nochmal zu sehen, auch wie die sich weiterentwickelt haben. Nee, Quatsch, das war Konstantin. Matthias hat gesagt, Moment des Jahres, Koki Machidas Rettung auf der Linie gegen Brügge. Was ja dann auch nochmal ein sehr guter Moment war und den ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen hatte, aber ja. Und deiner?
Also ich habe es ja leider nur vom Fern verfolgt, aber diese Bilder Meisterfeier und dann, ich hatte das Gefühl, dass auch nochmal im Rathaus dieser Empfang, dass das nochmal so ein für den Verein was Besonderes letztendlich nochmal so ein offizielles und das in diesem Saal oder das hatte das Gefühl, dass das ein besonderer Saal ist und dass das für alle Beteiligten ein besonderer, nochmal so ein feierlicher Moment in so einer Feier, die du ja nicht unter Kontrolle hast mit Pyro und so, war das nochmal so ein besonderer Moment, hatte das Gefühl, dass das auch nochmal so einen offiziellen Touch hatte und dass das sehr groß wirkte. Also ist auf jeden Fall diese Meisterfeier drumherum, das trifft schon alles, das ist schon alles richtig, das ist ein historischer Moment. Wir wünschen uns zwar, dass wir den im 2026 wieder erleben dürfen, aber eben mit diesen Verbindungen 90 Jahre, das ist einfach was Historisches, wo Leute noch lange drüber reden werden.
Ja, ja. Und wo man auch sagen werden wird, das war was Historischeres als jetzt der Pokalgewinn das Jahr davor oder was auch immer jetzt noch kommt, wenn wir jetzt nicht die Champions League gewinnen sollen nächste Saison oder so. Das wäre natürlich nochmal anders historisch. Aber ja, definitiv. Sehr schöne Fragen auf jeden Fall von dir und auch danke an Konstantin und Matthias an der Stelle.
So ist das. Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße. Und weil wir ja nun so viel über die Union DNA diskutiert haben, werden wir natürlich die Fragen nach der Enttäuschung des Jahres außen vor lassen. Denn wir haben schon einige Herausforderungen diskutiert und wollen das wirklich das Positive in der Entwicklung mitnehmen. Aber lass uns ganz zum Abschluss noch kurz in das neue Jahr blicken. Ich glaube, die Frage, was Union 2026 besser machen muss, hast du ganz gut beantwortet oder wo man aufpassen muss. Glaubst du, unabhängig davon, dass das Ziel Meisterschaft immer noch realistisch ist? Natürlich, ich merke gerade selbst, wie wir sind Tabellenführer und so eine Frage. Aber klar ist, im Moment haben wir nicht so eine Performance, aber du hast das oft angesprochen, ist eine lange Saison. Es gibt solche Phasen, das ist absolut normal. Entscheidend ist, dass die Phase nicht in den Playoffs stattfindet, richtig?
Also entscheidend, wenn es dann so ist, dann sind die Playoffs halt verloren, die Meisterschaft auch. Das ist ja auch, kann immer noch eine gute und erfolgreiche Saison gewesen sein. So. Stell dir vor, wir werden Dritter und gewinnen den Pokal oder kommen jetzt in der Champions League wieder, warten noch weiter. Dann werden wir auch anders auf so eine Playoff Teil der Saison gucken, wenn der nicht läuft, als wenn jetzt all das nicht klappt. Ich würde an der Stelle nochmal zurückgehen. Es geht halt darum, dass Leute Spaß am Fußball gucken haben. Und den hat man mit Union absolut und den würde ich auch haben, wenn wir Fünfter werden würden und nicht oben mit dranhängen. Aber als Tabellenführer wäre es natürlich schön, die Tabellenführung nicht aus der Hand zu geben. Und am Ende der Saison auch weiterhin oder wieder inne zu haben. Und das ist absolut, absolut realistisch und drin und ja, und würde unterstreichen, dass wir halt nicht eine Eintagsfliege sind, sondern dass hier wirklich sehr, sehr kontinuierlich und halt auch nachhaltig gearbeitet wird an der Stelle, der sportlichen Stelle. Und ja, wir werden sehen, ob das Stadion und hoffentlich auch die Fans an dieser Nachhaltigkeit auch ihren Anteil weiterhin tragen. Ja, ich freue mich auf das nächste Fußballjahr. So.
Und das, denke ich, ist das perfekte Schlusswort. Ich freue mich auf weitere Podcast-Episoden mit dir. Und das Fußballjahr startet ja erstmal mit einem ganz offensichtlichen Pokal, mit einer Großerlebnis auswärts in Dender und dann mit dem wichtigen Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenfünften. Und dann haben wir schon das Champions League-Spiel bei Bayern München. Also es wird auf keinen Fall langweilig. Ganz, ganz herzlichen Dank dir einen guten Start in das Jahr 2026, so ein wenig abseits des Fußballs. Und dann am 14. hoffe ich doch, dass wir den Weg in das Pokal-Halbfinale finden. Denn so ein Pokalerfolg wäre schon auch nochmal was Schönes. Man kann von diesen Titeln einfach nicht genug haben. Ganz lieben Dank, Justus, dir für deine Leidenschaft, für deine Informationen aus St. Gilles. Und dann bis zum nächsten Jahr.
Danke, Danny. Guten Rutsch dir, guten Rutsch, liebe Hörenden. Und ja, ein schönes neues Jahr.